Das ist jetzt irgendwie auch gerade so ein Gänsehautmoment, weil hier fing ja alles an. Also im Kids haben wir ja begonnen 2014 mit 8 Leuten. Und ja, wir haben auf jeden Fall Ängste gehabt. Und was wir nicht so irgendwie im Überblick hatten am Anfang, waren unsere Finanzen. Und eigentlich haben wir immer vermeintlich gedacht, das geht uns ganz gut. Und dann haben wir aber, ich glaube, nach 10 Monaten irgendwie festgestellt, als dann so die großen Eingangsrechnungen von Microsoft kamen, es geht uns doch gar nicht mehr so gut. Und mit mir hat das ganz viel gemacht. Ich bin halt ein relativ emotionaler Typ. Und dieser Entschluss, das Unternehmen in andere Hände zu geben, in Anführungsstrichen, war für mich so, dass ich gesagt habe, das kriege ich nicht hin. Also zwischendurch hatte ich das. Also ganz am Anfang war so auch so diese Leichtigkeit da. Aber ich weiß nicht warum. Bei mir ist das wieder so ins Hintertreffen gerückt. Das ist, ich weiß, dass das da ist.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kids Podcasts. Heute blicken wir auf eine Reise, die genau hier im Kids vor über 10 Jahren begann und mit einem großen Startup-Exit endete. Zu Gast ist Torben Weber. Torben hat Tracer mit aufgebaut, von den ersten Schritten im Kids bis zum Verkauf an einen großen Player. Doch was passiert eigentlich, wenn die Tinte unter den Millionen Deal trocken ist? Wir sprechen heute ganz ehrlich über Gänsehautmomente bei der Gründung, warum sie am Anfang trotz Softwarefirma mit Excel-Listen gekämpft haben und ob das große Geld nach dem Exit wirklich alles verändert oder ob danach erstmal die Leere kommt. Ich bin euer Host Carlos und ihr hört den Kids Podcast. Ja, schön, dass du hier bist. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben in einem anderen Format, damals noch im Vierecken-Podcast, da warst du ja noch Geschäftsführer von Tracer. Seitdem hat sich einiges geändert. Wie geht's dir denn? Wollen wir mal so anfangen? Wie geht's dir heute?
Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Und ja, es hat sich in der Tat einiges geändert.
Da kommen wir gleich drauf. Man hat es ja im Intro auch schon gehört, was die Thematik heute sein wird. Aber ich würde gerne so etwas über 10 Jahre zurückspringen. Mhm. Ihr habt Tracer vor über 10 Jahren gegründet mit mehreren Gründern. Mhm. Vielleicht kannst du dich so ein bisschen versuchen, in die Situation damals reinzuversetzen. Gab es einen Moment, wo ihr gesagt habt, wir ziehen das jetzt einfach durch? Und hattet ihr irgendwelche Ängste dabei?
Also das fällt mir auf jeden Fall durch die Umgebung, die wir jetzt ja hier haben. Wir sind ja im Kids heute, fällt mir das natürlich auch ein bisschen leichter, mich wieder in diese Situation zu versetzen. Das ist jetzt irgendwie auch gerade so ein Gänsehautmoment, weil hier fing ja alles an. Also im Kids haben wir ja begonnen 2014 mit 8 Leuten. Und ja, wir haben auf jeden Fall Ängste gehabt. Die haben wir. Das ist natürlich, dass man erstmal so eine Anfangseuphorie, wir waren voll davon überzeugt, das auf die Beine zu stellen, Tracer Software, eine Lösung für Land- und Baumaschinenhändler, hatten wir auch schon vorher ein bisschen Erfahrung sammeln können, was dieses ganze Branchenumfeld anging und sind dann so in diese Gründung mit stolz geschwellter Brust gegangen, einen guten Move innerhalb dieses Teams mit den 8 Leuten. Aber Ängste haben wir natürlich auch gehabt, ne, weil wir ja alle schon, wir waren ja nicht mehr irgendwie 20, sondern hatten ja auch eine wilde Altersstruktur in bei diesen 8 Personen und standen natürlich irgendwie auch vor der Herausforderung, kann das irgendwie alles klappen und kriegen wir diesen Move hin? Da sind Ängste auf jeden Fall dabei gewesen. Und die haben sich dann irgendwie, glaube ich, so in den ersten 1,5 Jahren zwischenzeitlich dann auch nochmal verstärkt, weil dann nicht diese Projekte sich so entwickelt haben, wie wir es ursprünglich gedacht haben. Und da muss ich ganz kurz ehrlich sagen, da war das irgendwie dann auch schön, dass wir mit 8 Leuten gegründet haben. Das ist ja auch nicht so normal, dass man eine Gesellschaft mit 8 Leuten und dann hatten wir auch noch ein paar fremde Geldgeber am Anfang mit dabei, das so auf die Beine zu stellen. Das hat sich aber dann gerade in diesen Angstphasen, und das war jetzt keine großen, aber es war halt eine Gründungsangst, ist halt auch mit dabei gewesen. Und dadurch, dass wir halt 8 Leute gewesen sind, haben wir das, glaube ich, gut meistern können, weil wir uns gegenseitig gestärkt haben und gut reflektiert haben, wie können wir auf gewisse Maßnahmen reagieren. Das war eigentlich auch ein großer Vorteil dieser 8 starken Persönlichkeiten.
Und perfekter Übergang für die nächste Frage. 8 Leute ist ja auf jeden Fall, hast du schon gesagt, ungewöhnlich, aber auch bestimmt irgendwie schwierig, weil jeder ja so sein eigener Typ irgendwie ist, jeder eigene Vorstellung vielleicht auch hat. Wie habt ihr es geschafft, euch in den ganzen Jahren nicht zu zerfleischen?
Ich wollte gerade sagen, das ist eine gute Frage. Aber eigentlich hat es diese Probleme nie gegeben, weil jeder sich so im Vorwege mit seiner Rolle beschäftigt hat und sich auch in den Rollen wohlgefühlt hat. Und wir hatten eigentlich nie diese großen Konfliktthemen, wer macht eigentlich was, weil wir in diesem Gründungsteam auch schon darauf geachtet haben, wo sind jetzt die einzelnen Stärken bei den Personen. Wir haben ja eine Software, baut jetzt Tracer, ich ja nicht mehr, für Land- und Baumaschinenhändler. Und da geht es natürlich um die Themen Entwicklung, wie muss die Lösung entwickelt werden, wie muss das konzeptioniert werden, wie ist ein Vertrieb, wie hat man Marketingauftritt. Dann haben wir natürlich irgendwie auch die ganzen Backoffice-Themen rund um Finanzbuchhaltung und Lohn und Gehalt und Leute rekrutieren und all das. Und da haben wir schon drauf geachtet, dass wir das bei diesen 8 Personen auch so belassen können. Weil wir schon auch gesagt haben, es ist kein Selbstgänger, dass wir in diese Branche reinkommen. Und das kann ja immer mal sein, dass wir eine Krise haben und wie reagieren wir da drauf? Und dann war halt immer so, wenn wir dann tatsächlich mal zurückfallen, dann haben wir immer die Möglichkeit, mit diesem Gründungsteam all diese Facetten, die ein Unternehmen benötigt, bespielen zu können. Und das war das Gute. Und da hat jeder dran geglaubt. Und wir haben ja auch ganz normal, war wirklich sehr basisdemokratisch. Jeder hatte eine Stimme. Auch prozentual sind wir sehr, sehr nah beieinander gewesen, was die Beteiligungsverhältnisse an dem Unternehmen anging. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass das alles immer Gespräche auf Augenhöhe gewesen sind. Und eigentlich die in dieser schwierigen Konstellation auch wahnsinnig viel zu diesem Unternehmenserfolg beigetragen hat.
Dir gefällt unser Podcast? Dann lasst uns doch eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft auf jeden Fall weiter. Ansonsten sind wir immer offen für Kritik, Wünsche und Anregungen. Die teilt ihr uns am besten über Instagram und LinkedIn mit oder schreibt ganz einfach eine Mail an podcast@kids-kiel.de. Jetzt aber weiter mit der Folge.
Jetzt hast du von viel Positivem berichtet. Gab es auch so, typische Fuck-up-Momente? Also wir wollen ja im Kids-Podcast ja auch so ein bisschen aus den Fehlern anderer lernen. Mhm. Kannst du da was erzählen?
Die hast du auf jeden Fall. Da kann ich eine ganze Reihe erzählen. Ich fange einfach mal mit dem Elementarsten an. Wir haben, obwohl wir eine Business-Software ja selber verkaufen und entwickeln, haben wir am Anfang mit Excel und Word Rechnung geschrieben und irgendwie unser Finanzmanagement gemacht und waren so die ersten Monate, weil wir halt Bestandskunden mitnehmen konnten, hatten wir immer so ein paar Umsätze. Aber wir haben natürlich mit Microsoft einen Partner und wo wir Lizenzen eingekauft haben und auch noch bei anderen Partnern. Und was wir nicht so irgendwie im Überblick hatten am Anfang, waren unsere Finanzen. Und eigentlich haben wir immer vermeintlich gedacht, das geht uns ganz gut. Und dann haben wir aber, ich glaube, nach 10 Monate irgendwie festgestellt, als dann so die großen Eingangsrechnungen von Microsoft kamen, es geht uns doch gar nicht mehr so gut. Und uns geht so langsam ein bisschen die Puste aus, weil halt auch keine Folgeaufträge da waren. Und das war wirklich eine Krisensituation. Da haben wir echt gedacht, meine Güte, nimm mal zu, kriegen wir das wieder auf eine vernünftige Ebene geschubst. Und dann haben wir uns irgendwie dazu entschieden, dass wir gesagt haben, das, was wir selber an Software verkaufen, das setzen wir jetzt auch ein. Haben dann die ganze Finanzbuchhaltung darüber gezogen, hatten dann irgendwie anderes Management. Das ist das eine, was man machen kann, das ist das Organisatorische. Das ändert ja aber nicht deinen Bankkontostand. Und da war dann halt so, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie kriegen wir das hin, wie können wir jetzt doch Projekte gewinnen. Das kann man ja aber auch nur mittelmäßig beeinflussen. Wir haben dann einen Kollegen an einen anderen Softwarepartner, ein befreundetes Softwarehaus, abgegeben für ein halbes Jahr. Und der Kollege hat dann tatsächlich dafür, das ist Norbert gewesen. Ich muss das irgendwie auch mal hier erwähnen, weil der hat sich wirklich quasi den Arsch aufgerissen in diesem halben Jahr und hat für ein befreundetes Softwarehaus gearbeitet und Umsätze generiert. Und wir haben dann die Produkte weiter geschärft, fertig gemacht und noch mehr Vertriebsaktivitäten da reingegeben. Und das führte letztendlich dazu, dass wir so einen Umschwung hinbekommen haben. Aber es war ganz, ganz wichtig. Und wir haben natürlich, wir haben tatsächlich irgendwann nochmal bei Freunden und Bekannten ein bisschen Geld eingesammelt, um halt so die nächsten Monate ja überleben zu können.
Hast du damals Zweifel, dass das das Richtige ist?
Nee, tatsächlich da gar nicht. Das war so, weil das auch... Das hat wieder, was war wieder so ein Zusammenrücken. Das ist ja immer so diese Stärke, die man hat. Das war so ein Überraschungsmoment, wo schon alle gesagt haben, oh Gott, was passiert hier gerade? Damit haben wir eigentlich gar nicht so gerechnet, weil wir es nicht so auf dem Schirm hatten. Und dann war aber wieder so relativ schnell klar, wie können wir dagegen wirken? Was können wir machen? Und wer übernimmt welche Rolle? Und das waren auch immer cool, irgendwie so coole Momente. Und wenn die dann irgendwie auch noch funktionieren, dann geht man auch tatsächlich aus so einer vermeintlichen Krise auch mit mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und mit einer anderen Stärke nochmal wieder heraus. Und dann war das Verrückte daraus, aus dieser Krise meldete sie sich dann auf einmal einer der größte Landmaschinenhersteller der Welt, John Deere, und hat bei uns angefragt und sich für unsere Software interessiert, wo wir auch gesagt, was ist das denn jetzt hier? Das war irgendwie auch das sehr lehrreich. Es ist einfach lehrreich, was man in solchen Phasen dann auch tatsächlich mitmacht.
Du hast ja gesagt, ihr habt im Kids hier gegründet, seid dann wahrscheinlich so stark irgendwann gewachsen, dass ihr dann neue Räumlichkeiten brauchtet, weil ihr zu groß wurdet. Aber wenn man jetzt den Standort Kiel mal anschaut, Kiel hat ja sowas irgendwie auch Bodenständiges, es ist vielleicht im Vergleich zu anderen größeren Städten wie Hamburg, Berlin ein bisschen ländlicher geprägt. Mhm. Würdest du sagen, eure Gründung, also das war wichtig, dass das hier in Kiel stattgefunden hat, oder hätte das auch in Berlin funktioniert?
Puh, das ist eine gute Frage. Also für Kiel hat ja damals gesprochen, dass wir oder ein Großteil dieses Gründungsteams in Kiel ortsansässig gewesen ist und einige auch schon vorher einmal im Kids bei einem anderen Unternehmen gearbeitet haben. So sind wir zum Kids gekommen. Und was für uns absolut für das Kids gesprochen hat, war diese Flexibilität, die wir haben. Wir wussten ja nicht, wo geht die Reise hin. Hatten dann am Anfang, glaube ich, zwei Büros gemietet. Und für uns war wichtig, wir brauchen so ein Backoffice. Brauchen wir, und das hat das Kids alles geboten. Dann eine super Anbindung und natürlich irgendwie auch bezahlbare Räumlichkeiten. Das war für uns damals ganz wichtig. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, was in dem Moment für Kiel gesprochen hat, ist genau das, was du auch gerade angesprochen hast. So dieses bodenständige, nicht zu viel Ablenkung. Ich weiß nicht, ob das in Berlin auch so funktioniert hat oder ob wir die Berlin-Typen gewesen wären. Ich glaube, da wäre die Ablenkung vielleicht noch größer gewesen. Dann ist natürlich das Segment, in dem wir unterwegs sind, so dieses Land- und Baumaschinen, das ist ja nun auch Branche und das ist eher nicht Berlin. Von daher, ich glaube, das war genau richtig, dass wir zu dem Zeitpunkt in Kiel waren und auch nicht irgendwie nicht in Berlin. Ich weiß nicht, ob das mit der Branche alles so gut funktioniert hätte und vor allen Dingen auch mit den Typen, weil, wie gesagt, wir waren ja nicht die 20-jährigen Hipster-Leute, sondern wir waren ja auch schon alle sehr, sehr bodenständig und von daher bin ich nicht traurig darum, dass das nicht in Berlin stattgefunden hat, sondern eigentlich war das ganz schön, das in Kiel aufbauen zu können.
Nach etwas über 10 Jahren hat dann plötzlich Aptin aus Amerika bei euch angeklopft und es hat wahrscheinlich ein bisschen gedauert, aber irgendwann war dieser Verkauf der eigenen Firma ja dann in Dach und Fach, sagt man das so? Ich glaube schon, ne? Unter Dach und Fach. Wie hat sich so das angefühlt, wenn man jetzt plötzlich, also wenn man, das ist ja wie so ein Baby irgendwie, was man selber großgezogen hat, da steckt ja viel Herzblut drin, wenn man das plötzlich gegen Geld abgibt.
Ist es dann, wenn es dann so konkret wird und in diese Richtung geht, hat das mit mir eine ganze Menge gemacht. Das ist so, das eine ist so, das ehrt einen ja natürlich irgendwie auch total, wenn da so ein großer Player irgendwie kommt und sagt so, ihr seid genau das Mosaiksteinchen, das wir benötigen, um weltweit eine Lösung zu schaffen für den Bereich Construction und Agriculture. So, da sagt man immer erstmal so, boah, das ist was, das ist schon cool. Und das ist auch toll, wenn die Gespräche dann da sind und sich das Interesse weiter verfestigt. Aber irgendwann kommt dann, oder ist bei mir dieser Moment gekommen, der dann irgendwie auch bedeutete, so, wie geht das denn jetzt weiter mit dem und wie sehe ich meine Rolle in diesem ganzen Konstrukt? Und was haben wir auch, oder insbesondere ich als Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, auch so in die Außenwelt so mitgegeben? Was ist denn mein Werteversprechen auch so an die Branche und sowas gewesen? Und das hat so einiges bei mir in meinem Kopf irgendwie durcheinander geworfen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es war ja nicht nur du und Hauke, die darüber entschieden haben, ob ihr verkauft. Es waren auch viele andere. Wart ihr euch komplett einig, dass alle gesagt haben, ja, das machen wir? Oder gab es auch welche, die gesagt haben, nee, auf keinen Fall?
Ich bin, nein, das ist auch ein Prozess. Das ist wirklich ein Prozess und der schwankt auch. Das ist so vom ersten Interesse und so, ne, wie cool ist das und wie geil und ja, sauber, genau das. Dieses ganze Positive und das geht ja nicht von heute auf morgen, ne? Das hat irgendwie letztendlich dann auch, ich glaube, irgendwie über ein Jahr gedauert, von der ersten Kontaktaufnahme, bis es dann irgendwie unter Dach gewesen ist, oder ein knappes Jahr. Und da gibt es halt Phasen. Und innerhalb dieser Entscheidungsgruppe gab es einige, die eine ganz klare Tendenz von vornherein hatten. Und es gab irgendwie auch einige, die am Schwanken waren und einige auch, die gesagt haben, schwierig. Also ich gehörte mit dazu, ich kann ja nur über mich selbst sprechen. Ich war sehr, der es als schwierig empfunden hat. Was wir aber alle gesagt haben, ist dann wieder dieses Basisdemokratische, dass wir gesagt haben, komm, lass uns gucken, was halten wir davon? Und wir sprechen dann mit einer Stimme. Und das haben wir auch gemacht. Das war dann auch wirklich so, dass wir gesagt haben, jeder konnte seine Bedenken äußern und das irgendwie reingeben in die Gruppe. Aber grundsätzlich war es dann so, dass wir gesagt haben, nein, das ist eigentlich der richtige Weg. Wenn wir weiter internationalisieren wollen, wenn wir an die Zukunftssicherheit und das Überleben der Organisation Tracer denken, dann ist das der nächste folgerichtige Schritt. Und darauf haben wir uns dann auch gemeinsam verständigt zu sagen, wir gehen jetzt diesen Weg.
Ja, das ist die Perspektive der Firma, aber du hast ja auch eine eigene. Also als Privatperson sozusagen. Es ist ja, habe ich im Intro schon gesagt, es ist der Traum der meisten Gründerinnen und Gründer, die Firma einmal am Ende zu verkaufen und am besten dann finanziell auch wirklich komplett dann abgesichert zu sein. Mhm. Da stellt man sich immer so rosig vor. Jetzt ist die Frage, wie war das für dich, als das Geld kam an und du wusstest, das kann dir jetzt keiner mehr nehmen? Dein Leben hat sich ja dann schon eigentlich von jetzt auf gleich stark verändert. Wie ging dir das? Hast du 2 Wochen Party gemacht oder war das vielleicht sogar ein Loch, was irgendwo rein du gefallen bist?
Also grundsätzlich kann ich sagen, wir haben eigentlich zu wenig Party gemacht mit dir nach diesem Erfolg. Mhm. Das finde ich immer noch und falls irgendeiner meiner ehemaligen Kollegen das hier hört, sollten wir das vielleicht nochmal an einer oder anderen Stelle nachholen, weil das ist etwas, was tatsächlich ein Stück weit fehlt. Und also ich bin nicht direkt in ein Loch gefallen, das kam später. Aber es macht was mit einem. Und das ist, weil dann halt dieser Prozess so ist, wie er ist, mit all seinen Höhen und Tiefen, die auch da drin vorkommen, innerhalb so eines Verkaufsprozesses, hat das mit mir, weil ich natürlich eine relativ konsequente Entscheidung getroffen habe, indem ich nämlich sehr, sehr früh gesagt habe, ich kann das alles verstehen, aber es ist nicht mein Weg, weil ich vorher was anderes kommuniziert habe und mir das schwerfällt, jetzt wieder in dieser neue Konstellation erklären zu müssen und mich in der neuen Konstellation nicht so richtig wohlgefühlt habe, das zu erklären. Und weil diese ganze Außendarstellung Tracer, so wie wir uns hier auch im Norden und also insgesamt etabliert haben, da ist schon relativ viel Herzblut auch von mir reingegangen. Und ich habe so für mich gesagt, dass es, glaube ich, dann besser ist, wenn mit dieser neuen Geschichte, mit dieser starken Internationalisierung, ich gesagt, müsste diese Story eigentlich auch neu geschrieben werden, die Tracer-Story. Und habe gesagt, das kann nicht ich sein. Das kann nicht ich sein, das kriege ich nicht hin. Dann ist das auch, was du am Anfang gesagt hast, das macht, mit mir hat das ganz viel gemacht. Ich bin halt ein relativ emotionaler Typ Und dieser Entschluss, das Unternehmen in andere Hände zu geben, in Anführungsstrichen, war für mich so, dass ich gesagt habe, das kriege ich nicht hin. Ich kriege das nicht hin, dass ich in diesem Unternehmen, wo wir, und das war für mich immer so diese Stärke, dass wir so ganz, ganz viele Sachen ausprobieren konnten. Und wir haben auch wilde Sachen gemacht, ne? Haben wir wirklich. Also das war immer so mit, was hältst du da und davon? Und das mag auch mal echt absurd gewesen sein. Da haben wir schon lange Zug, kein Gefühl, mach. Und das ist, glaube ich, das war so eine besondere Stärke. Und ich, so wie ich das jetzt wahrnehme, ist das an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, immer noch so. Das ist dieses Tracer-Gen, was einfach da ist und was viele Leute in sich tragen. Das habe ich für mich so zumindest in Frage gestellt, ob das so weitergehen kann. Und für mich dann eigentlich die Entscheidung getroffen, ich gehe raus und war da eigentlich sehr, sehr davon überzeugt, dass das genau richtig ist. Und hab das dann gemacht. Aber wenn es dann alles so weit ist und dann das Datum kommt, wo man völlig raus ist, und das ist der 30.06.2025 gewesen, dann macht das was mit einem.
Was hat's mit dir gemacht?
Das hat mich, glaube ich, eine ganze Zeit lang innerlich irgendwie auch zerrissen. So, ob das jetzt war es jetzt richtig, diesen Entschluss zu treffen und auch auf, wie man dann auch auf Nachfragen darauf reagiert. Und das ist häufig erstmal so ein reines Verdrängen. Und ich habe mich dann in das nächste neue Abenteuer gestürzt, weil ich dann auch diese Ablenkung gebraucht habe. Und vor allen Dingen auch so dieses, das darf man ja auch nicht vergessen, dass diese externe Wertschätzung, dass man ein Feedback bekommt auf seine Tätigkeit und so. Das ist etwas, was mir gefehlt hat. So, ne? Ich bin so ein E-Mail-Junkie. Hatte dir das ja, glaube ich, schon mal. Ich kriege unglaublich gerne immer noch Post, auch zu Hause kriege ich gerne Post und ich lese wahnsinnig gerne E-Mails und ich habe auch gerne im Urlaub gearbeitet und all diese Sachen. Und wenn man dann so einen Übergangszeitraum von 6 Monate hat, wo man dann aus Projekten rausgeht und so und das Postfach immer kleiner wird und immer kleiner und man dann irgendwann so verzweifelt ist, dass man im Spam-Ordner nachguckt, ob da irgendwas drin ist, dann das ist merkwürdig und das führt irgendwie auch dazu, dass man so über diese Situation nochmal stärker nachdenkt, ne? Weil so diese Einflussnahme auf bestimmte Themenfelder, das fällt weg und man hat auf einmal einen ganz anderen Alltag. So, oder? Das ist etwas, was auch dazu beiträgt, dass man halt vielleicht mehr anfängt zu grübeln und nachzudenken und über seine Entscheidung und wie geht's jetzt weiter und all diese Sachen. Und ja, es ist natürlich schön, wenn man dann auf einmal ein bisschen Geld auf dem Konto hat, was vielleicht vorher nicht so ausgeprägt gewesen ist. Aber das sind auch ja Gedanken, worüber man sich Gedanken macht. Das ist ja nicht irgendwie einfach nur so da und man hat irgendwie ein familiäres Umfeld. Das ist dann auf der einen Seite ist es irgendwie etwas, was einen auch beruhigt und was einen dann irgendwie auch so mit Stolz auf die letzten Jahre zurückblicken lässt. Aber das habe ich auch intensiv gemacht, so. Wir haben auch schon in diesen, ja, jetzt über 10 Jahre hat insbesondere so diese Gründungsmannschaft auch echt was geleistet. Also wir haben da schon irgendwie auch so einen familiären Tribut gezollt und darüber habe ich mir irgendwie auch so Gedanken gemacht. Ne? So schön das irgendwie auch alles ist. Ich habe zum Beispiel, wenn ich meine familiäre Situation dann irgendwie auch betrachte, was meine Frau so gerade in den ersten Gründungsjahren, wo dann unsere Kinder irgendwie auch noch klein waren, was sie da irgendwie alles gestemmt hat und wie sie mir den Rücken freigehalten hat, um das Unternehmen irgendwie so aufzubauen. Das ist bei allen anderen nicht anders gewesen. Ne? Das ist so, also da macht man sich schon so ein bisschen so weitreichend Gedanken über sein bisheriges Leben. Und das habe ich da in der Zeit irgendwie auch gemacht. Und das hat Auswirkungen auf die Stimmungslage, sagen wir es mal so.
Ja, wenn der Papa dann auf einmal plötzlich den ganzen Tag zu Hause ist, dann ist das wahrscheinlich auch eine Umstellung. Ein letztes Mal zurück Richtung Thema Geld. Am besten ist Geld ja eigentlich immer, wenn man sich keine Gedanken drüber machen muss. Bringt das auch eine Form von Leichtigkeit mit sich oder hast du, was das angeht, gar keine Veränderung gespürt?
Ja, also zwischendurch hatte ich das. Also ganz am Anfang war so auch so diese Leichtigkeit da. Aber ich weiß nicht warum. Bei mir ist das wieder so in den so ins Hintertreffen gerückt. Das ist, ich weiß, dass das da ist. Ich komme aber nun auch aus einem familiären Umfeld und auch bei mir selbst war es viele Jahre lang so. Es war immer genügend, vernünftig was da, nie Saus und Braus. Das habe ich nie gehabt. Das ist auch im Familienumfeld so nie gewesen und auch in meinen Jahren und in den Tätigkeiten, die ich vor Tracer ausgeübt habe, so dass ich das selber manchmal noch gar nicht so richtig einordnen kann. Was bedeutet das jetzt? Ich weiß nicht, ob ich, das hängt ja irgendwie auch irgendwie so von dem jeweiligen Lebensstil ab, ob ich jetzt von vornherein jetzt irgendwie sagen könnte, das reicht jetzt aus und das ist jetzt irgendwie alles so gut angelegt und so. Da habe ich mir irgendwie nie so richtig Gedanken darüber gemacht, weil ich einfach sage, ich bin so mit meiner beruflichen Tätigkeit eigentlich noch nicht durch. So, meine Idee war immer, und das hatten wir auch mal so in dem Tracer-Kreis besprochen, so in 3-4 Jahren. Und für mich kam eigentlich jetzt so dieser Cut, der Kampf für mich zeitlich ein bisschen zu früh, weil ich mich da nicht so richtig mit beschäftigt habe, mit diesem Ausstieg. Und nun war das auf einmal so da und dann ist es so gewesen und es ist auch alles nett und es ist auch alles gut. Und aber ich glaube, dass ich habe diesen Schalter im Kopf noch nicht umgelegt, weil, wie gesagt, also das war für mich zu früh. Ich hatte mal immer so diese Wunschvorstellung mit 55. Da ist so, da höre ich auf und hängt damit zusammen, dass der Vater von Norbert, der hat sowas Ähnliches gemacht. Der ist auch mit 55 in so einer Teilzeit. Und das hatte Norbert irgendwie mal vor vielen Jahren irgendwie erzählt. Und das fand ich für mich so ein ganz spannendes Modell. Und darauf hatte ich mich so ein Stück weit eingeschossen. Und jetzt ist irgendwie alles ein bisschen früher. Und ich glaube, dadurch, dass das halt so früh ist und mein Kopf immer noch diese 55 dann vor Augen hat, bin ich da noch nicht so weit mit, dass ich sagen kann, so ist jetzt alles irgendwie Chico oder sonst irgendwas.
Ja, du hattest dann diese Übergangsphase, wo du so nach und nach dann ausgestiegen bist nach dem Verkauf. War es dann also wirklich komplett nahtlos, dass du in der Zeit, dass dir es so unter den Fingern gekribbelt hat schon, dass du dich direkt in das Nächste gestürzt hast?
Ja, ich musste das machen. Ich habe auch mit vielen da schon drüber gesprochen und viele haben gesagt, du bist echt wahnsinnig, warum machst du das? Ich habe das gebraucht. Ich musste das haben.
Was machst du jetzt?
Ich bin jetzt beim Landwirtschaftsverlag im Bereich Business Development. Wir versuchen gerade eine neue Plattform aufzubauen, aber wieder für Land- und Baumaschinenhändler. Ich mag die Branche natürlich irgendwie auch weiterhin, habe da irgendwie auch weiterhin ein sehr, sehr gutes Netzwerk und habe natürlich so einige Themenfelder mitgenommen aus unseren Projekten, wie die Unternehmen aufgestellt sind und habe das Gefühl, dass ich da noch nicht softwareseitig, sondern mindsetseitig noch was in die Branche reingeben kann. Und jetzt haben wir eine Plattform gemacht, Future Rebel Minds heißt sie, die sich um die Zukunftsthemen im Mittelstand und dann aber mit dem besonderen Fokus Land- und Baumaschinenhandel kümmert. Zukunftsthemen und Herausforderungen, die aktuell im Mittelstand vorhanden sind.
Also kein kompletter Switch. Du bist der Branche treu geblieben. Aber kannst du dir vorstellen, nochmal was zu gründen?
Ja.
Schon Ideen?
Ja,
aber du möchtest noch nicht drüber sprechen.
Nee, genau. So. Also erstmal habe ich jetzt, also das Projekt ist ja quasi wie eine Neugründung, gemeinsam mit dem oder in diesem Verlagskontext, weil die LV Digital, das ist eine 100%ige Tochtergesellschaft des Landwirtschaftsverlages Münster, bei dem ich angestellt bin und die kümmern sich um digitale Geschäftsmodelle. Alles so im landwirtschaftlichen Kontext bewegen wir uns und da sind ganz, ganz viele spannende Themen dabei. Aber ich, wie gesagt, ich könnte mir das immer vorstellen, weil ich einfach diese Geschichte so spannend gefunden habe und ich finde, dass wir inzwischen auch insbesondere hier auch in Schleswig-Holstein und in Kiel inzwischen ganz andere Voraussetzungen haben, viel bessere Voraussetzungen als wir damals zu Tracer-Zeiten gehabt haben. Da fing das alles an. Und inzwischen, finde ich, hat hier Schleswig-Holstein enorm nachgeholt und tolle Voraussetzungen auch geschaffen.
Zur letzten Frage schon. Wenn du jetzt einen Gründer oder eine Gründerin der nächsten Generation treffen würdest, so kurz vor der Gründung, vielleicht noch mit den letzten Zweifeln, was würdest du der Person mitgeben?
Ich bin ja nun Vertriebs- und Marketing-Heini. Alle, die gründen, sollten sich Gedanken machen, wie kann der Sales-Prozess aussehen? An wen wollen wir verkaufen? Gibt es da überhaupt eine richtig gute Zielgruppe, wo wir das platzieren können? Gibt es vergleichbare Geschäftsmodelle? Also da wirklich ins Sparring zu gehen, auch Kontakte, die es vielerorts gibt, wenn wir jetzt irgendwie auf Kiel irgendwie auch irgendwie beschränken. Hier gibt es wirklich irgendwie tolle Unternehmen, die sich parallel irgendwie auch zu Tracer gegründet haben, da mal den Austausch zu suchen, vielleicht irgendwie auch mal das Businessmodell vorstellen. Das ist, halte ich für enorm wichtig, und man braucht ein Netzwerk. Man braucht einfach ein gutes Netzwerk, insbesondere wenn man sich neu aufstellen muss, hilft das enorm, wenn man seine Ideen nicht überall selber vorstellen muss, sondern dass das vielleicht einige andere mal abnehmen und mal sagen, Mensch, ich habe hier gehört, es gibt ein ganz spannendes Unternehmen in Kiel. Das halte ich für unabdingbar. Ein gutes Netzwerk, sich eine eigene Community zu schaffen, versuchen über Multiplikatoren zu arbeiten, damit man sich nicht irgendwie selber die Füße so wund läuft, weil das immer eine gewisse Schwierigkeit ist. Und das finde ich wichtig. Und das hat uns auch am Anfang geholfen, weil man da ja irgendwie auch sagen muss, wir hatten ja schon einen festen Kundenstamm, den wir damals mitnehmen konnten. Mhm. Aber das haben wir auch tatsächlich im Vorwege geklärt. Wir haben wirklich von unserer Idee erzählt und im Vorwege abgeklopft, wer würde diesen Weg eigentlich mitgehen. Und ohne diesen festen Kern hätten wir es, glaube ich, auch nicht gemacht. Das Wagen, das wäre uns, glaube ich, damals zu groß gewesen. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Und seid laut. Mit einem Marketingauftritt seid laut. Ich stehe für wilde, verrückte Farben und knackige Botschaften und kernige Botschaften. Ausprobieren.
Ja, sehr cool. Schön, dass du da warst. Nochmal.
Ach, sehr gerne.
Früher im Tier-Ecken-Podcast, jetzt im Kids-Podcast. Und vielleicht drehen wir irgendwann eine dritte Folge.
Ja.
Vielleicht dann mit einer neuen Idee und vielleicht wieder hier im Kids.
Ja, sehr gern.